Willkommen beim Machergeist Podcast. Heute spreche ich mit Sebastian Klein. Ein Mensch mit viel Gründerenergie und auch Reflexionskraft. Er nutzt sie, um Themen in die Welt zu bringen. Er hat Blinkist mitgegründet, die Organisationsberatung The Dive mit aufgebaut und geprägt. Und daraus ist das Heft und der heutige Verlag Neue Narrative entstanden. Dort ist er heute aktiv. Sebastian hat kürzlich sein zweites Buch Toxisch Reich aufgelegt. Darüber sprechen wir heute in dieser Folge. Wir beginnen unser Gespräch über Geld, Reichtum, Sicherheit von Menschen und Menschenbilder am Punkt, wo wir uns kennengelernt haben. Audio ab. Ja, willkommen beim Machergeist Podcast. Heute mit einer Folge mit Sebastian Klein. Wir werden über Geld, Reich, Toxizität und verschiedene andere Themen reden. Aber zuerst vielleicht einleitend, woher kennen wir uns? Wir haben uns an einem Holokratie-Training in Zürich das erste Mal gesehen, als ich in ein Startup involviert war, rund um Coworking. Und dann waren wir in Training und du warst dort Coach. Dazu mal schon 2016, 17 warst du voll in diesen Themen unterwegs. Ja, lieber Sebastian, wer bist du? Das ist so meine Einstiegsfrage, wenn man zurückblickt auf diese Zeit und auch vorher. Ja, wie würdest du auf diese Frage, die natürlich sehr groß ist und sehr breit, wie würdest du darauf antworten?
Ja, hallo erstmal, freut mich hier zu sein. Und ich bin überrascht, dass das schon so lange her ist, dass wir uns da in Zürich getroffen haben. Wer bin ich? Also ich habe Psychologie studiert, war ganz kurz Managementberater. Habe dann angefangen, Startups zu gründen. 2012 hab ich mit drei anderen zusammen hier in Berlin Blinkist gegründet, eine App für Buchzusammenfassungen, aus der mein Vermögen stammt, weil die später verkauft wurde. Und ich bin 2016 dann schon operativ bei Blinkist ausgestiegen und habe dann dieses Feld New Work, agile Organisation für mich entdeckt und war da wahnsinnig fasziniert von. Und habe dann eben auch unter anderem so eine Ausbildung als Holacracy Coach gemacht und in diesem Bereich Beratung gemacht. Habe dann auch hier in Berlin ein Organisationsentwicklungs-Beratungsunternehmen mit aufgebaut. Daraus ist dann wiederum Neue Narrative entstanden, ein Magazin, das ich jetzt seit einigen Jahren mit einem tollen Team zusammen mache. Genau, und inzwischen habe ich neben dieser Arbeit mit Neue Narrative, was so eine Art kleiner Verlag inzwischen geworden ist, in Verantwortungseigentum, was ein wichtiges Thema ist für mich, weiß nicht, ob wir da nachher noch kurz zukommen, habe ich daneben noch jetzt mit Karma Capital einen systemischen Investmentfonds gegründet, habe dieses Jahr mit Toxisch Reich mein zweites Buch geschrieben und bin generell viel aktivistisch und auch in der Öffentlichkeit unterwegs zu dem ganzen Thema Vermögen, Ungleichheit, Demokratie auch zunehmend. Die Sachen hängen ja alle auch zusammen. Genau, und deswegen ist mein Leben gerade auch relativ voll mit lauter faszinierenden, spannenden Themen.
Das glaube ich dir sofort. Wenn du so ein bisschen jetzt auf dieses doch breite Thema und mit Geld haben wir alle zu tun. Und du blickst eben, wie du auch im Buch schreibst, Toxisch Reich, ja auch selbst kritisch darauf. Wie hat sich so auf dieser Reise, die du jetzt gegangen bist, oder von der du gerade erzählt hast, wie hat sich das für dich verändert? Weil eben, wenn man kein Geld hat, ist es einfach, und wenn man viel Geld hat, ist es anders, aber auch vielleicht einfach, aber anders einfach, oder vielleicht eben nicht mehr einfach. Oder am Anfang, wenn man keinen hat, ist es ja auch nicht immer einfach. Also es sind ja beide Seiten haben, ja wie alles hat es Vor- und Nachteile. Wie hat sich dein Blick auf dieses Thema Geld oder Reich in dem Sinne verändert auf dieser Reise für dich?
Also ich bin aufgewachsen einerseits mit so einem Gefühl, dass Geld irgendwie jetzt nie ein Problem ist, dass es immer da ist, wenn man es braucht. Also ich komme aus einer Familie, wo jetzt, also einerseits Geld nie ein Thema war, aber es war irgendwie immer für alles genug da und wir sind immer konnten uns Urlaub und ein Haus und alles Mögliche leisten, aber es war jetzt nie so ein Thema. Ich bin allerdings auch jetzt nicht aufgewachsen mit so einem Bild, dass es irgendwie erstrebenswert ist, reich zu werden oder dass Menschen, der Wert eines Menschen sich an seinem Kontostand bemisst. Das gar nicht. Und ich hatte dann so als Jugendlicher, junger Erwachsener dachte ich eher so, Geld ist mir zu profan, um darüber nachzudenken. Ich finde das Thema, also ich dachte immer, Geld ist einfach dafür da, um es ausgeben zu können, um Sachen zu finanzieren, die Spaß machen. Habe deswegen auch nie gespart und immer alles ausgegeben. Und hatte dann, als ich so in diese Gründerzeit gekommen bin, dachte ich immer, ja, ich muss alles investieren, also quasi alles ausgeben, um dann hoffentlich später irgendwann mal mehr zu haben. Und hatte dadurch aber auch, also war wirklich so, dass ich bis Mitte 30 eigentlich immer pleite und verschuldet war, weil ich einfach immer alles ausgegeben habe und auch als Gründer dann einfach ein sehr geringes Gehalt hatte. Genau, und ich hatte dann wahrscheinlich in dieser Phase, als wir uns getroffen haben, war so gerade so ein wichtiger Wechsel in meinem Leben, weil ich dann aus dieser Gründerrolle raus bin. Ich war dann nur noch als Miteigentümer involviert, habe dann als Berater auf einmal viel Geld, also viel, viel mehr als vorher verdient, also wirklich ein Zigfaches, und konnte dann auch zum ersten Mal Unternehmensanteile verkaufen. Das heißt, ich hatte halt auf einmal dann innerhalb von ein paar Monaten diesen Sprung von Schulden immer pleite zu. Auf einmal hat man irgendwie ein paar hunderttausend Euro auf dem Konto. Das war für mich eine wichtige Veränderung und das habe ich auch damals als was sehr, also das fand ich eine sehr positive Veränderung aus dieser Unsicherheit und Geld ist immer ein Mangel in so ein Gefühl von, ah, okay, Geld ist jetzt kein Grund mehr, dass Sachen nicht passieren können. Also das fand ich bei mir einfach einen totalen, also es hat mein Leben sehr verändert und mir geht es seitdem aber auch so, dass ich mir einfach wünsche, dass dieses Gefühl möglichst viele Menschen haben, diese, also Geld, weil so ist ja die Realität in den meisten europäischen Ländern, dass für die allermeisten Menschen Geld immer so ein Mangel ist. Man hat kein Vermögen, man hat keine Rücklagen. Man kommt so von Monat zu Monat, aber es ist immer eigentlich zu wenig da.
Es ist spannend, was du sagst. Ich war gerade bei einem Unternehmer in einem Podcast vor kurzem. Dann haben wir, er wollte dann mit mir das Thema vom Mangel in die Fülle diskutieren. Und ich glaube, das kann man eben gut auch in dieser Frage von Geld festmachen. Also Mangel und Fülle. Also das, ja, das kann jeder nachvollziehen. Das ist, mit Geld ist es relativ einfach. Wenn man das
Ja.
philosophisch dann betrachtet, oder ist es dann, geht es ein bisschen weiter. Also wenn ich so öffne und sage, okay, ich kann ja generell in Fülle leben, ob ich jetzt Geld habe oder nicht. Und ja, ist das auch eine Frage, die bei dir so am Straßenrand vorbeigelaufen ist, auch während dieser Zeit? Oder hast du es in vielen Fällen beim Geld belassen oder jetzt auch beim Buchschreiben oder toxisch reich? Ist das auch, diese Frage auch, ja, wie und wann kommen Menschen in Fülle?
Ja.
Dass sie diese auch von diesem Mangelgefühl ein bisschen loslassen können. Oder jetzt unabhängig von der Frage, ob sie monetär, materiell reich sind.
Ja. Also ich finde, das ist ein wirklich wichtiges Thema, weil ja auch wirklich viele Menschen, die sehr reich sind, trotzdem immer in so einem Mangel und so einer Unsicherheit leben, noch, auch wenn sich das viele Menschen, die kein Geld oder kein Vermögen haben, nicht vorstellen können. Und also ich habe das an mir auch beobachtet. Ich hatte ja eben schon diesen Schritt beschrieben, wo ich dann von zu wenig zu genug gekommen bin. Und bei mir wurde es dann halt immer mehr, also immer mehr Geld und auch immer mehr in meinem Kopf so eine Beschäftigung mit Geld, auch eine stärkere Identifikation mit dem eigenen Vermögen und so dieses, man muss das jetzt gut anlegen, man muss was Gutes damit machen. Und ich hatte dann das Gefühl, dass das also viel zu viel Raum in meinem Kopf einnimmt und auch mich ein bisschen dazu bringt, eigentlich so die Dinge aus dem Blick zu verlieren, die eigentlich wichtig sind im Leben. Also, weil ich würde sagen, für mich, also so ein Mindestmaß an Sicherheit auch durch Geld ist wichtig, weil wir leben nun mal in einer Welt, wo man Geld braucht, um leben zu können. Und darüber hinaus sind aber andere Dinge wichtig. Und für mich war deswegen auch deswegen der Schritt, mich von größten Teil meines Vermögens zu trennen, auch zu sagen, okay, dadurch habe ich einfach mehr Raum und mehr mentale Kapazität für die Dinge, die mir eigentlich wichtig sind im Leben, nämlich zum Beispiel Beziehungen und rauszugehen in die Natur und so die einfachen Dinge zu genießen. Das fällt mir sehr viel leichter, seitdem ich nicht mehr so reich bin.
Ja, vielleicht um die Hörer mitzunehmen, du sagst, seit ich nicht mehr so reich bin. Was war da der Entscheid und ja, was hat der Entscheid, eben du hast ein bisschen vorweggenommen schon, oder? Was hat er mit dir gemacht? Aber was war dieser Entscheid und was hat dazu geführt und was hast du dabei gelernt? Das immer, man kann sogar sagen, du hast das Vermögen weggegeben. Ja, wo hast du es hingegeben? Und was hat es mit dir gemacht? Ja.
Ja. Also Ich hatte eben schon gesagt, ich hatte dann zum ersten Mal Firmenanteile verkauft, hatte dann so ein paar hunderttausend Euro, dann konnte ich nochmal welche verkaufen, dann hatte ich irgendwie 1 Million auf dem Konto und dann habe ich dieses Geld auch weiter investiert und eben diesen Prozess angefangen, auf einmal immer mehr, dass das immer mehr Raum bei mir angenommen hat. Und jetzt vor 2 Jahren wurde die ganze Firma verkauft, dann quasi ist da für mich nochmal mehr Vermögen entstanden. Das waren dann irgendwie etwas über 5 Millionen Euro. Und ich hatte in dieser Zeit dazwischen, also einerseits das reflektiert, was das mit mir macht, mehr Geld zu haben oder reich zu werden, und habe auch mich angefangen mit Ungleichheit zu beschäftigen und hatte das, also hatte erst das Gefühl, Ungleichheit ist ein Problem. Ich habe dann angefangen darüber zu reden, habe dann irgendwann gemerkt, ach Mist, ich bin ja Teil dieses Problems, wenn ich sehr reich bin. Habe dann gemerkt, ah, okay, ich kann auch Teil der Lösung sein, indem ich mal für mich überlege, wie viel brauche ich eigentlich, um mich sicher zu fühlen, um dann zu sagen, der Rest muss nicht unbedingt mein Privatvermögen sein, sondern kann ja auch anders wirken. Und habe dann beschlossen, 90% dieses, also meines ganzen Privatvermögens zu nehmen und das in eine gemeinnützige Organisation einzubringen, die ich jetzt gemeinsam mit ein paar anderen Leuten entwickle. Also ich habe das nicht komplett losgelassen und gesagt, jemand anderes, sondern ich bin da schon noch ein Teil davon, jetzt zu überlegen, wie setzen wir das gut ein. Aber es ist nicht mehr mein Privatvermögen, sondern es ist quasi in, also gemeinnützig gewidmet und auch dauerhaft nicht mehr mein Privatvermögen. Und genau, du hast gefragt, was hat das mit mir gemacht? Also es wäre jetzt gelogen zu sagen, dass ich nicht auch mal einen Tag hatte, wo ich dachte, oh, es wäre jetzt aber bequemer, doch mehr Geld zu haben und davon mir eine schöne Villa irgendwo am Meer zu kaufen. Aber in Summe bin ich total zufrieden mit dieser Entscheidung und es fühlt sich ehrlich gesagt besser an. Also ich habe jetzt mehr das Gefühl, dass ich im Einklang mit meinen Werten lebe. Und ich sage mal, meine größte Sorge ist, glaube ich, dass ich irgendwann mit 80 zurückgucke und mir dann wünsche, ich hätte mit 40 was anders gemacht, na, wenn es dann zu spät ist. Und mein Eindruck ist halt, wir leben in einer Welt, wo es wahnsinnig viel Privatvermögen gibt. Wir haben riesige Probleme in der Welt. All diese Probleme lassen sich mit Geld lösen. Das heißt, ich glaube, was wir jetzt mehr brauchen, ist halt, dass Menschen sagen, okay, ich habe viel Vermögen, ich setze das ein zur Lösung dieser Probleme. Deswegen ist meine größte Sorge wahrscheinlich mit 80 dann auf einem Riesenhaufen Geld zu sitzen und zu sagen, ach Mensch, hätte ich doch nur mal mit 40 oder so schon angefangen, das irgendwie für die Lösung von Problemen wie Klimakrise und so weiter einzusetzen.
Wenn du, ja, das, also das, bei mir klingt das ja auch an, oder? Ich hatte das im Vorhinein im kurzen Vorgespräch ja gesagt, oder? Bei, ich komme auch aus, du hast ja gesagt, woher du kommst, oder? Meine Familie kommt aus, also hat sehr viel Kreativität, also vorletzte Generation, mein Vater, mein Großvater, väterlicherseits, war Dirigent und hat 15, 16 Instrumente gespielt, also sehr viel unglaubliches Gehör und so. Und mein Vater hat dann komplett das Gegenteil gemacht, ist in die Finanzbranche eingestiegen und von daher kommt ein bisschen Geld. Und ich merke, jetzt in diesem Zusammenhang und auch in der Vorbereitung, im Gespräch mit dir, merke ich, ja, das kenne ich auch, oder dass ich so das Gefühl habe, ja, ich glaube, darüber schreibst du auch, oder das Gefühl, ich bin etwas, ich sage es jetzt Deutsch und du, ich bin etwas Besseres. So. Und dieses Vergleichen, oder, das macht dich am Schluss ja unglücklich, also dieses Gefühl, oder? Aber die Ursache ist nicht, ich bin unglücklich, also unglücklich, sondern das ist eigentlich nur die Konsequenz davon, sich nicht mit der Frage, wie projiziere ich auf Geld, auseinanderzusetzen. Und sich eben ursächlich mit diesen Themen zu befassen. Und da ist, ich bin dann auch über Peter König, habe ich mal kennengelernt, als ich jetzt die Konferenz für integrales Management erben durfte als Gastgeber, bin ich ja, ihm mal begegnet. Und dann habe ich auch eben relativ tief auch mit dem und mit Quellenarbeit und Quellenprinzipien und so weiter befasst. Und da geht es ja auch um Ursachen. Also woher kommt das? Und in unserer Gesellschaft landen wir dann halt relativ oft beim Thema Geld. Und würdest du sagen, nach all dem, was jetzt auch mit dem Prozess des Schreibens, vom Buch, würdest du sagen, ja, das Thema Geld ist noch zu stark tabuisiert, dass wir nicht darüber reden. Ist das eigentlich das größte Problem, das wir kollektiv zu lösen haben, dass wir beginnen, darüber zu reden, dass wir dann vielleicht irgendwann, jeder für sich, oder dann im richtigen Moment und so weiter, dann vielleicht, ob es dann Peter König oder etwas anderes ist, aber irgendwie sich die Frage zu stellen, wie denke ich, wie fühle ich? Und wie bin ich mit Geld, oder? Oder würdest du ganz anders, etwas ganz anderes ins Feld führen?
Ja, ich denke schon, dass das ein Teil des Wandels ist, den wir jetzt brauchen. Also, weil genau wie du sagst, es wird wenig über Geld gesprochen, es ist so ein Tabuthema. Es gibt ja dieses schöne Zitat, über Geld spricht man nicht, man hat es. Ja, das ist ja eine sehr, sehr gefährliche Haltung. Und also mein Eindruck ist, das habe ich, glaube ich, auch im Buch irgendwo geschrieben, dass eigentlich das menschliche Gerechtigkeitsempfinden auch ein sehr starkes Korrektiv sein kann für eine Gruppe. Aber das funktioniert natürlich nicht, wenn keine Daten da sind. Also wenn wir gar nicht wissen, wer wie viel hat und woher und was das Geld macht, dann kann ein Gerechtigkeitsempfinden ja gar kein Korrektiv sein, weil es hat keine Grundlage. Und ich glaube deswegen schon, dass das ein wichtiger Teil dieses Wandels ist, dass Menschen einfach lernen, diese Scham abzulegen. Also dazu gehört natürlich auch, dass wir aufhören, Armut so zu stigmatisieren und Menschen die Schuld dafür in die Schuhe zu schieben, dass sie kein Geld haben. Und ich glaube, es ist natürlich vor allem ein schmerzhafter Prozess auch für die, die, ich sag mal, die Gewinner des Systems sind. Ja, weil man da, also gehört ja auch dazu, einzugestehen, man kann ja trotzdem viel geleistet haben, aber es gehört schon dazu, einzugestehen, dass man wahrscheinlich auch aufgrund von Privilegien und Glück zu den Gewinnern gehört und nicht nur aufgrund der eigenen Leistung. Also das war für mich auch schmerzhaft, denn man redet sich ja selber immer natürlich ein, dass man erstmal alles selbst sich erarbeitet hat und nur durch eigene Anstrengungen geschafft hat und dann einzugestehen, ach nee, stimmt, die meisten anderen hätten das nicht so machen können wie ich, finde ich, gehört halt dazu, zu dieser Entwicklung. Und ich glaube, ich sehe auch, dass das langsam passiert. Ich weiß nicht, ob es schnell genug passiert, aber ich sehe schon eine Entwicklung, ja.
Das würde ich auch unterschreiben, ja. Ich sehe auch, dass es immer mehr wird. Aber eben, ich habe dann auch irgendwann gemerkt, ja, Remo, Achtung, oder Bubble.
Ja,
Du bist
stimmt.
da sehr stark in diesen Themen unterwegs. Das heißt noch lange nicht, dass das jetzt größer geworden ist. Ich weiß nicht, den Namen weiß ich jetzt den nicht mehr aus Paris. Der hat ja mit dieser Ungleichheitsthematik relativ früh
Piketty.
begonnen. Piketty, genau. Ich mag mich noch erinnern, als ich das erste Mal von ihm gehört habe, hat das mich getriggert. Und dann wusste ich, ah, spannend. Warum jetzt, oder? Und jetzt im Rückblick weiß ich warum. Dazu mal wusste ich nicht warum. Und das, ja, das finde ich eben auch spannend, oder? Je mehr innere Arbeit ich mache, je mehr merke ich, ah, das ist ja nur eine Geschichte, die ich mir selber erzähle. Und wenn ich so an einem Punkt bin, wo ich sage, ah, das ist ja eine Geschichte, ich kann die ändern, dann kann ich eigentlich jedes Tabuthema in einen Raum bringen, wo es besprechbar wird. Ja, wie hast du das gemacht? Hast du das für dich selber gelöst oder hast du dich in Räume begeben oder eben auch mit diesem tollen Team bei den neuen Narrativen oder wo hast du das gemacht? Diesen Entwicklungsprozess auch, weil ich nehme jetzt nicht an, dass das Buch einfach so zack, bam, auf Papier geworfen hast.
Nee, nee, genau, das ist schon eine längere Entwicklung. Also ich bin ja quasi aus der Startup-Welt dann so ein bisschen in diese Organisationsentwicklungswelt eingetaucht, wo dann auf einmal sehr viel über Gefühle und so geredet wurde, was also ich auch jetzt, was mir jetzt auch nichts ganz Neues für mich war. Ich habe ja Psychologie studiert, das heißt eigentlich habe ich das vorher auch schon viel gehabt, aber ich war dann quasi nach dem Studium erstmal in der Managementberatung und Startup in der Welt, wo man eher sich sehr über das Außen definiert hat, über Ergebnisse, Leistungen, Materielles. Und bin dann wieder so ein bisschen stärker in diese Welt eingetaucht, wo man mehr über sein Innenleben spricht oder auch über sein Innenleben spricht. Und also mir hat das zum Beispiel sehr geholfen. Wir haben bei Neuen Narrative und auch bei The Dive, was ich vorher mit aufgebaut hatte, hatten wir immer einen transparenten Gehaltsprozess, wo quasi wir alle immer darüber sprechen mussten, wo klar war, wer wie viel verdient, wir mussten darüber sprechen, man musste sich auch rechtfertigen, wieso man wie viel haben möchte und so weiter. Und das ist für viele Leute ja ein wahnsinnig schmerzhafter Prozess, weil da lauter Sachen rauskommen, die aus der eigenen Geldgeschichte stammen. Und das ist natürlich oft auch unangenehm in dem Moment. Und ich habe dann nur gemerkt, dass das halt innerhalb von ein paar Jahren bei mir von so, oh, es ist echt unangenehm, müssen wir das machen, zu einem, ach ja, lass uns über Geld reden, so ist selbstverständlich. Und natürlich kommen da auch mal unangenehme Sachen raus oder Konflikte. Aber irgendwie, also ich fand es dann mit so ein bisschen Übung viel angenehmer, weil ich zum Beispiel auch vorher, ich war dann halt schon, hatte NN mitgegründet, Neue Narrative, hatte selber auf einmal sehr viel Geld. fand das auch immer so ein bisschen Trend zu wissen, dass meine ganzen Kolleginnen da, dass wahrscheinlich alle sehr viel weniger Geld haben und fand es dann irgendwie viel angenehmer und verbindender, zumindest mal darüber reden zu können. Das heißt ja nicht, dass man dann auf einmal alles anders macht, aber man redet zumindest mal drüber, legt die Karten auf den Tisch, spricht darüber, was das auch mit Leuten macht und so. Und das war für mich ein wahnsinnig heilsamer und eben auch verbindender, so eine Erfahrung, würde ich sagen. Und ich finde es inzwischen, also ja, früher fand ich es auch total komisch, über Geld zu sprechen, und inzwischen finde ich nichts normaler.
Ja, das geht mir auch so heute. Also spannend, was du jetzt gerade erzählst, erinnere ich mich an Village Office, das ich ja mitgegründet habe dazu mal. Dort hatten wir auch diese transparenten Geldprozesse und das war für mich das erste Mal und irgendwie, ich mag mich auch erinnern, ich hatte Freude daran, das zu tun. Es war wie so, ah, endlich können wir darüber reden. Aber ich mag mich noch sehr gut erinnern, als wir so dieses Lohnband hatten oder von irgendwie in der Schweiz so 150 bis 200.000 Jahresgehalt von und aber begonnen hat es irgendwo bei 70.000 und dann haben wir einen Einheitslohn haben wir versucht zu finden und dann wird es natürlich es wird dann spannend oder wo ist dieser Betrag oder und dann braucht es das ist dann viel extrem schwer weil du kannst ja dich mit aller Empathiefähigkeit die Menschen haben oder nicht haben oder so ist es bei Geld. Also wenn ich mich zurückbesinne oder auch jetzt heute darüber nachdenke oder jetzt gerade, dann ist es für Menschen, die diese Erfahrung und darum auch das Fühlen nicht haben in ihrer Erfahrung, so viel zu haben, können das gar nicht nachvollziehen. Und umgekehrt, die, die viel haben und nie etwas hatten, oder, können es umgekehrt auch nicht, oder? Und da kann ich mit aller Empathie, ich kann vielleicht mitfühlen, aber einfühlen kann ich ja wie schwer, weil ich die Erfahrung nicht habe. Siehst du hier auch, dass das eigentlich eines der größten Themen ist, dass wir dieses Unterscheiden auch, ja, wo kann ich mitfühlen, wo kann ich wirklich einfühlen, empathisch sein und wirklich sagen, ja, ich komme auf Augenhöhe. Oder war das vielleicht auch eines dieser Elemente, die dich dazu bewogen haben, zu sagen, ja, ich möchte auch wieder auch gefühlt auf Augenhöhe sein mit den Menschen und nicht hier der Typ sein, der eben, du hast es gesagt, mit ungefähr 5 Millionen und alle anderen haben weniger im Raum. Oder war das kein Thema?
Doch, also ich bin, glaube ich, von zu Hause sehr stark aufgewachsen mit so einem also Wert, Gleichheit als Wert. Und also Gleichheit heißt ja nicht, dass alle Menschen genau gleich sein sollen und genau gleich viel Geld auf dem Konto haben sollen, aber dass erstmal alle gleich viel wert sind als Menschen und dass wir nicht unterscheiden, ob, ne, dass jemand wichtiger oder besser ist, nur weil er vielleicht das Glück hat, sehr reich zu sein. Und ich fand es deswegen oft dann sehr trennend, so dieses Gefühl, und hatte jetzt auch keine Lust, ich auf einmal nur noch mit sehr reichen Menschen rumzuhängen, was ja oft auch passiert, dass dann Menschen, die viel Geld haben, hängen nur rum mit anderen Menschen, die viel Geld haben, weil man will nicht ständig von Leuten weniger Geld nach Geld gefragt werden. So. Und also genau, ich fand das, hatte das Gefühl, dass das wirklich eher so eine Augenhöhe herstellt, zu sagen, na, man kann ja trotzdem noch eben Geld haben und abgesichert sein. Aber es fühlt sich für mich besser an und wie genau wie du sagst, mehr nach Augenhöhe. Und vielleicht genau eine Sache wollte ich noch kommentieren, weil ich auch, also ich wundere mich schon, dass es wirklich geht, dass in der Gesellschaft, wie jetzt in Deutschland und Schweiz, sind die Zahlen, glaube ich, jetzt nicht viel anders, dass wir halt Menschen, also wenige Menschen haben, die so wahnsinnig reich sind und so viele Menschen, in Deutschland ist ein Fünftel der Bevölkerung armutsgefährdet, also wirklich viele Menschen. Und die meisten reichen Menschen, die ich kenne, sind jetzt keine empathielosen Psychopathen. Aber ich glaube, die meisten reichen Menschen sind wirklich so weit von der Lebensrealität entfernt, dieses Fünftels, dass sie jetzt nicht so eine Dringlichkeit verspüren, da was zur Lösung beizutragen. Weil ich glaube, dass also auch alle Menschen, die ich kenne, die jetzt reich sind und irgendwie ein bisschen näher dran sind an den Problemen, ich sag mal, der unteren Hälfte der Bevölkerung, finanziell gesehen, fühlen auch eine starke Verantwortung, da ein Teil der Lösung zu sein. Aber ich glaube, diese Welten sind heute, also zumindest in Deutschland, stärker entkoppelt als früher. Früher haben auch die Reichsten ihre Kinder auf die gleiche Schule geschickt wie die Ärmsten, und das ist heute nicht mehr so.
Ja, und also mir, also ich denke, das ist wirklich so diese Lebensrealität, oder? Und vorher, als du gesprochen hast mit, die Menschen sind ja nicht gleich, ja. Und dann kam mir das Wort Würde. Und ich glaube, das ist dieses gleichwürdig. Das ist mir auch irgendwann mal über den Weg gekommen, diese gleiche Würde. Dass das enorm wichtig ist, glaube ich. Und das hat mir einer, ich habe so eine alte Fabrik am ganz am Anfang den Prozess moderiert für eine Wiederbelebung einer alten Textilfabrik. Da war wirklich keine Seele mehr da. Dann haben wir das mit ein paar Leuten begonnen und dort war auch einer, der hat sich auch komplett aus dem Leben rausgenommen und ganz einfach begonnen zu leben. Und der kam das erste Mal, habe ich bei ihm dieses Wort gehört. Und das war, ich habe es am Anfang nicht wirklich verstanden. Was heißt dann gleiche Würde, oder? Also Gleichwürdigkeit. Und das zeigt es nur schon, oder? Wenn du, also ich gegründet habe, oder? Ob es jetzt Village Office war oder für mich meine eigene GmbH. Ich mag mich noch erinnern, im Denken war immer so, hey, ich habe ja diese Versicherung aus der Familie und bla 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 und so. Ja. Und dann kommst du an den Punkt und denkst dir, ja, jetzt mal, denk mal über Gleichwürdigkeit, reflektier mal darüber. Und dann bin ich in einer sehr privilegierten Situation, oder? Und dann gleichwürdig ist dann schwierig. Eben wenn du jetzt von diesem Fünftel, die armutsgefährdend sind in Deutschland, in der Schweiz ein bisschen weniger, aber wir haben auch ein paar, also mehr als man denkt. Ich kenne jetzt die genaue Zahl nicht, vielleicht mache ich die noch in die Shownotes rein. Ja, so dort, oder? So dieses Wort gleiche Würde, oder? Weil ich stolpere eben auch über diese Gleichheit, oder? Weil wir haben alle unsere Fähigkeiten, unseren Willen, etwas zu ändern in unserem Leben. Die einen haben mehr, die anderen weniger. Und hier habe ich auch die Erfahrung gemacht, ich kann niemanden, oder? Ich kann einladen, aber ich kann niemanden zwingen, an sich selber zu arbeiten und sich zu entwickeln. Ich kann eine Einladung aussprechen. Die Frage ist, von welcher Perspektive oder mit welcher Intention ich das mache. Und hier denke ich, ist eben diese gleiche Würde, dass jeder die Chance verdient hat. Oder? Chancengleichheit ist ja, glaube ich, dann SDG 10, glaube ich, oder? Ja, was macht das mit dir? Bevor wir dann Thema Eigentum, das ist mir schon wichtig, oder? Also, dass wir da noch dieses Thema dann aufnehmen. Aber dieses Gleichheit und Gleichwürdigkeit, siehst du hier einen Unterschied? Und wenn ja, welcher?
Na, es wird ja oft, also ich habe eigentlich gedacht, dass ich mehr Widerspruch bekomme für meine Arbeit, aber es ist nicht so viel, wie ich dachte. Und wenn ich Widerspruch bekomme, dann meistens von Menschen, die mich irgendwie in die Sozialismus-Kommunismus-Ecke schieben wollen. Und die sagen dann immer, ah, das ist doch hier Gleichmacherei, das ist dann wie im Sozialismus, dass keiner mehr Eigentum haben soll oder sowas. Und das ist natürlich Blödsinn. Also mir geht's im Grunde genommen nur darum, ich kenne jetzt die Schweizer Verfassung nicht, aber das im deutschen Grundgesetz steht im Grunde drin, dass alle Menschen die gleiche Würde haben und die gleichen Rechte und die gleichen Möglichkeiten, sich zu entfalten in der Gesellschaft. Also, das ist unsere demokratische Grundordnung, zu der gehört ja auch, dass wir eine freiheitliche Demokratie sind, dass wir unsere Unterschiede ausleben können. Also deswegen ist jetzt also so eine Gleichmacherei oder irgendwie der Versuch, Menschen alle in so eine Schablone zu pressen, wo sie reinpassen sollen oder dass alle das gleiche, exakt gleiche Vermögen haben oder sowas, glaube ich, ist alles Blödsinn. Ich glaube, solche soziale Experimente haben in der Vergangenheit ja viele Menschenleben gekostet, wenn man versucht hat, so künstlich irgendwas herzustellen, was eigentlich überhaupt nicht den Menschen entspricht. Ich finde dieses, also Gleichwürdigkeit als Begriff kann ich sehr viel mit anfangen und ich finde, daran sollten wir uns auch immer wieder erinnern, dass diese Würde der Einzelnen einfach ein hohes Gut ist und dass das ja gerade in der Gesellschaft, wo die Unterschiede so groß sind und wo so viele Menschen überhaupt nichts abbekommen vom gesellschaftlichen Wohlstand, dass diese Würde da eben sehr stark auf der Strecke bleibt.
Ja, auf jeden Fall. Und also ich habe auch so bei mir verschiedene Krisen durchgelebt, auch körperlich. Und von daher weiß ich zum Beispiel, oder wenn ich mich nicht würdig fühle, dann kann das auch körperlich Konsequenzen haben. Und dann wird es unangenehm und dann entstehen auch Kosten. Und dieser Aspekt, also jetzt systemisch gesprochen, vielleicht noch auf das einzugehen, auch weil du hast das im Buch ja auch betrachtet, die systemischen Konsequenzen jetzt auf, ja, auf Ebene von ja, Dörfern oder ganzen Gesellschaften, Ländern. Was kann man dort beobachten? Und dort würde ich eben auch sagen, oder? Wenn Menschen sich nicht würdig fühlen oder nicht gehört fühlen, dann hat das Konsequenzen, oder? Bis Ängste, Depressive, und da sind wir dann bei deinem Thema, das du studiert hast, oder? Wobei ich glaube nicht, dass du in die Therapie gegangen bist, sondern mehr
Nee.
Psychologie, oder? Da ist ein großer Unterschied, ich weiß.
Ja.
Aber trotzdem, oder? Wenn man das so betrachtet, dann haben wir heute sehr viele Kosten gesellschaftlich gesprochen, oder? Und Gesundheit ist nur ein Bereich, es gibt ja wahrscheinlich ganz viele andere. Hast du das betrachtet in deinem Buch? Und wenn ja, welche Teile davon hast du angeschaut? Ja, möchtest du da noch etwas teilen von deinen Erkenntnissen?
Ja, sehr gern. Also ein Kapitel im Buch heißt, ungleiche Gesellschaften sind schlechtere Gesellschaften. Und ich glaube, der letzte Satz ist dann nochmal der gleiche Satz, ungleiche Gesellschaften sind schlechtere Gesellschaften, auch für die Reichsten. Aber ich glaube, dass halt am Ende wirklich alle verlieren, wenn eine Gesellschaft in sich instabil wird. Und also ein Beispiel davon ist ja Gesundheit. Also in ungleichen Gesellschaften ist die Lebenserwartung niedriger. Man sieht das ja in den USA. Die werden immer oder sind jetzt extrem ungleich inzwischen. Die Lebenserwartung sinkt seit Jahren. In ungleichen Gesellschaften ist natürlich auch das Sicherheitsgefühl geringer. Natürlich, also auch wenn es faktisch jetzt nicht ständig Entführungen gibt unter Milliardärserben, aber natürlich steigt einfach also wenn du mehr Menschen hast, die nichts zu verlieren haben und mehr Menschen, die so viel Geld haben, dass sie nicht wissen, wohin damit, ist natürlich also sicher, steigt das, reduziert sich das Sicherheitsgefühl. Und auch zu dieser Lebenserwartung gibt es auch jetzt zum Beispiel in Berlin, sieht man auch, dass zwischen Stadtteilen die Lebenserwartung um einige Jahre auseinander liegt, je nachdem, wie reich der Stadtteil ist. Und ich finde es halt wichtig, sich dabei immer klar zu machen, dass ja wirklich, also es gibt Menschen, die so reich sind, dass sie denken, sie können sich vor allem schützen. Aber natürlich, dass eine Gesellschaft insgesamt nicht mehr zusammenhält und auseinanderfliegt und vielleicht sogar wie in den USA eine Demokratie kaputt geht, davor können sich nur sehr wenige Menschen schützen. Also da muss man schon sehr, sehr reich sein. Ja, dann so ein Elon Musk, aber keine Ahnung, der kann sich auch nicht vor allem schützen. Wenn die ganze, unsere Lebensgrundlage den Bach runtergeht, dann ist für ihn auch Schluss. Und also ich merke das auch natürlich in den Gesprächen, auch viele sehr reiche Menschen haben das auch ein bisschen auf dem Schirm, dass natürlich auch ein Szenario ist, wenn die Ungleichheit immer extremer wird, dass, wie auch in der Vergangenheit schon, dass dann irgendwann die Leute aufstehen mit der Mistgabel und sagen so, wir ändern jetzt die Besitzverhältnisse und dass es natürlich für alle besser ist, wenn das auf eine friedliche Weise geschieht und wir eher sagen, oh, wir ändern unsere Steuergesetze vielleicht ein kleines bisschen statt so einer gewaltsamen Disruption, die ja am Ende uns allen nur schadet. Genau, ich weiß jetzt nicht, ob deine Frage damit beantwortet habe, aber das war so diese.
Nee, aber also Mistgabel, ich bin hier im ländlichen Raum, oder? Also das kennen wir ja, die Mistgabel. Wir hatten hier auch schon ja, von Geschichten mit Bauern, die mit der Mistgabel auf Touristen los sind, oder? Also das gibt's, ist nicht so. Also bin dann froh, dass daraus für die Standortfrage ist es dann doch noch gut, wenn daraus nicht gerade eine Story gemacht wird. Aber vielleicht müsste man, was mir gerade noch, um das Thema wieder zu verlassen, gerade gekommen ist, ist so die Frage, ja, wenn die Gesellschaft, jetzt habe ich den Faden verloren, jetzt kommt er wieder, wenn die Gesellschaft instabil wird, oder, ist es ja gut, wenn wir das eben ein bisschen früher merken als zu spät, oder? Und da sind wir jetzt ja ein bisschen so, ich würde auch sagen, wir sind auf, ja, auf einem Gratwanderung, um nicht zu sagen auf Messerschneide, eher so auf einem Grat, oder? Das könnte auf die eine oder die andere Seite kippen. Um jetzt auch die Zeit ein bisschen so, am Schluss jetzt noch die Frage, ja, könnte das Thema, das dir ja auch am Herzen liegt, das Thema Eigentum und Verantwortung und das zusammennehmen, Verantwortungseigentum, das du ja jetzt bei Neue Narrative konkret auch umgesetzt hast, könnte das eine Möglichkeit sein, und wenn ja, wie und warum, um eben auch zu sagen, ja, wir haben alle alle, oder? Im Sinne von in der Gesellschaft mehr davon, wenn wir uns darüber verständigen, dass wenn jeder ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen kann, dann profitieren wir alle. Oder würdest du das anders formulieren?
Ja, absolut. Also für mich ist dieser große Wandel, der uns jetzt als Gesellschaft und unserer Wirtschaft bevorsteht, da geht es für mich eigentlich auch um so einen Wandel des Menschenbildes. Und ich glaube halt in diesem alten Menschenbild, das ich nicht mehr so zeitgemäß finde, steckt halt drin, dass nur einige wenige in der Lage sind, viel Verantwortung zu tragen für Firmen, für Vermögen und so weiter. Und mein Menschenbild ist aber eher, dass wir in der Zeit leben, wo wahnsinnig viele Leute durch ihre Ausbildung und durch die Zeit, in der wir leben, in der Lage sind, sehr viel Verantwortung zu tragen für Vermögen, auch für Verantwortung an Firmen. Und also ich habe diese Erfahrung jetzt selber eben gemacht mit meinen letzten Gründungen, dass dieses, also Verantwortungseigentum bedeutet in dem Fall ja, dass man gemeinsam das als Treuhänder quasi das Eigentum an der Firma hält und die Stimmrechte bei vielen Menschen liegen, die in der Firma arbeiten, dass das wunderbar funktioniert, weil natürlich Menschen, wenn man ihnen mit diesem Menschenbild begegnet, auch anders agieren, als wenn man mit diesem Misstrauen und also wenn man mit dem Menschenbild kommt, dass Menschen kontrolliert werden müssen und keine Verantwortung tragen können und so weiter. Also ich traue uns da als Gesellschaft diesen Schritt total zu und glaube, dass es jetzt halt gerade was auch so ein bisschen knirscht, dass wir eigentlich schon bereit sind, für so eine andere Art auch zusammenzuarbeiten, aber natürlich viele Beharrungskräfte eher noch so dieses alte Modell verteidigen. Das ist ja auch wahrscheinlich einer der Gründe, warum natürlich viele junge Menschen jetzt auch sich nicht mehr so wohlfühlen in den meisten Unternehmen, weil sie da Bedingungen vorfinden, die eher diesem alten Menschenbild entsprechen. Ja, deswegen bin ich ein großer Verfechter von allen Ideen und Ansätzen, die dieses neue Menschenbild voranbringen. Und da ist Verantwortungseigentum eben einer davon.
Wie hast du die Erfahrung gemacht, der Wechsel, oder diese Transition oder zu sagen, ja, diese Entwicklung, oder was hat das mit den erreicht es, wenn man einfach mit einer anderen Intention in den Raum kommt? Das ist das die ja, wichtigste eigentlich Botschaft. Und dass das Rest dann einfach ein gemeinsamer Prozess ist und eine Moderation und Raum halten und alles, was dazugehört. Und natürlich ein gutes Gespür für die Themen, die zu besprechen sind. Aber ist das Wichtigste oder was würdest du als wichtigste Zutat sehen, um zu sagen, ja, ich gehe jetzt von einem Eigentumsmodell, wo eine Familie oder wenige zu einem, das eben dann mehrere oder viele ist, oder? Was ist da die wichtigste Zutat?
Also um da vielleicht auch noch mal zum Anfang zurückzukommen, als wir uns kennengelernt haben, war ich total davon überzeugt, dass es vor allem darum geht, die Strukturen der Zusammenarbeit zu verändern, also dass man quasi mit dem richtigen Mindset in eine Firma reingeht, einfach nur die Meetings, die internen Strukturen, Verantwortlichkeitszuschnitte ändert, von der Stellen in der Rollenorganisation. Und ich habe dann aber in den nächsten Jahren gemerkt, ach ja, wenn man das alles umsetzt, aber in einem Unternehmen, wo es eine Ebene gibt, der Eigentümer, wo dann drei, vier oder ein oder zwei privilegierte Männer sitzen, dass dann das alles, was man sonst macht, eigentlich an eine sehr frühe Grenze stößt. Also ich habe und bin darüber bin ich auch aufs Verantwortungseigentum gekommen, weil ich eben gemerkt habe, wenn wir da nicht reingehen, also wenn wir jetzt alles anders machen wollen, aber die Eigentumsverhältnisse da, wo die wirklich wichtigen Entscheidungen getroffen werden, genauso bleiben wie vorher, dann ändert sich eigentlich nichts. Oder dann ist es immer so eine Diskrepanz und die Leute spüren ja auch, wenn sie jetzt quasi wenn wir irgendwie so tun, als würden alle gleich viel Verantwortung tragen, aber eigentlich liegt die Verantwortung und auch vielleicht sogar auch der ökonomische Nutzen doch wieder bei einer kleinen Gruppe von Menschen. Deswegen würde ich inzwischen sagen, natürlich ist es auch wichtig, das Mindset und die Strukturen und Prozesse in der Organisation, aber wenn man nicht auch ans Eigentum rangeht, glaube ich, dann ist es immer begrenzt, was man erreichen kann. Und vielleicht auch noch Mini-Ergänzung, weil ich habe in dieser Zeit dann auch viel mit Konzernen gearbeitet und habe da auch dann halt miterlebt, wie sich Bereiche transformieren, ganz anders zusammenarbeiten. Und das aber dann in der Struktur, wo oben jemand drüber sitzt, der von heute auf morgen sagen kann, wir ändern wieder alles, hat natürlich auch keinen dauerhaften Effekt.
Also dann hast du beobachtet, dass dann die Leute im Workshop sitzen, aber irgendwo eine Handbremse ist oder auch dieser unsichtbare Elefant im Raum ist, oder? Und irgendwie bewegt sich nur wenig oder nur die wahrscheinlich innerlich eine Inkohärenz spüren. Und dann aus dieser handeln, weil sie sie nicht halten können, bewusst, oder? Und dann agieren. Und dann aber, es ist auch wieder eine andere Instabilität im System, weil ja eigentlich müssten sie ihre innere Inkohärenz lösen und nicht im Außen agieren. Und die eigentlich schön, gerad und zentriert da sitzen, die sagen, ja, wieso muss ich? Das ist doch Aufgabe von XY, oder? Ist das auch ein bisschen so, der Clinch, oder? Und wenn du in dem Moment, wo du sagst, wir ändern die Eigentumsverhältnisse, ihr geht in die Verantwortung, ihr dürft in die Verantwortung gehen, nicht ihr geht, ihr dürft in die Verantwortung gehen, dass dann sich wirklich etwas ändert, oder? Ist es das, oder?
Absolut. Und also ich gebe sonst noch mal ein Beispiel, weil ich finde halt, wenn wir nicht an die Eigentumsverhältnisse rangehen, dann ist es halt immer auch ein bisschen, na, dann ist immer Willkür und unsicher, was passiert. Und mein Beispiel aus der jüngsten Zeit ist Jeff Bezos mit der Washington Post. Jeff Bezos hat ja vor langer Zeit schon die Washington Post gekauft und es hieß über viele Jahre immer, ach Mensch, das ist doch mal ein positives Beispiel, wo ein Milliardär sich ein wichtiges Leitmedium gekauft hat und aber alles beim Alten belässt. Jeff Bezos hat das nun viele Jahre so gemacht. Und hat jetzt in der letzten Wahl beschlossen, ach, jetzt drehe ich mein Fähnchen doch mal in den Wind und krempel diesen ganzen Laden komplett um. Ich bin ja der Eigentümer und ich kann hier machen, was ich will. Na, das heißt, also in dem Moment, wo wir das Eigentum nicht verändern, kann es ja immer passieren, dass der nächste Erbe auf einmal ganz anders wird oder eben der Eigentümer merkt, er will doch irgendwie mit dem Strom schwimmen und Donald Trump Gefolgschaft leisten. Und deswegen glaube ich halt, alles, was diese Eigentumsverhältnisse nicht anrührt, kann immer nur einen begrenzten Effekt haben.
Auf diese Gleichwürdigkeit am Schluss, oder? Dass wir dann
Genau.
wirklich diese systemischen Grundprobleme dann wirklich lösen und dann im
Genau.
Umkehrschluss auch dafür sorgen, dass sich dann auch die Reichen wieder vielleicht sicherer fühlen und nicht diese Wende brauchen. Das haben wir zum Glück in der Schweiz noch wenig, in Deutschland auch, glaube ich, auch nicht so stark, aber in Amerika ist das ja üblich, oder? Dass diese Villenviertel mit Mauern drumherum, mit Security am Eingang, da kann man ja nicht mehr davon sprechen, dass das ein sicheres Leben ist, oder? Es ist zwar. Ja, es ist mit Beton gesichert sozusagen, oder? Aber das ist das Problem, das wir dort haben. Also wenn wir jetzt zurück und ein bisschen in den Abschluss, in eine Abrundung gehen, ja, was würdest du ganz konkret jetzt denen, die zuhören, mit auf den Weg geben? Was können sie ganz konkret, also wenn sie jetzt vielleicht Unternehmer sind oder wenn es auch andere sind, Menschen, die noch nicht ein Unternehmen haben, aber etwas dafür tun oder beraten oder sonst irgendwie einfach in ihrem Leben stehen und sagen, ja, was ist es für alle das Gleiche? Die gleiche Frage, zwei, drei Fragen, oder würdest du unterscheiden?
Also ich glaube, es geht bei diesen ganzen Themen ja schon darum, dass es so einen Wandel im gesellschaftlichen Konsens gibt. Und da gehört zum Beispiel für mich dazu, dass wir den Konsens haben, dass ein extremes Maß an Ungleichheit und auch extreme Vermögenskonzentration, dass das einfach ein Problem ist für eine Demokratie und begrenzt werden muss. Und ich glaube, dass gerade natürlich Menschen, die viel Geld haben oder auch Unternehmer oder Unternehmerinnen sind, dann natürlich eine sehr privilegierte Position haben, um sich zu äußern. Also ich bin ja auch Mitglied von TaxMeNow, das sind Vermögende, die sich äußern zum Thema Steuergerechtigkeit. Das hat ein ganz anderes Gewicht, als wenn, ich sag mal, studentische Aktivistinnen sich zu dem Thema äußern. Das heißt auch, kann ich hiermit auch gerne aussprechen, die Einladung an alle Vermögenden, sich sowas wie TaxMeNow anzuschließen. Wir freuen uns immer über weitere Mitglieder. Und auch alle anderen können natürlich darauf einwirken, dass dieses Thema stärker in die Medien und auch in die Politik kommt, weil ich glaube, also zumindest in Deutschland ist es so, dass viele Politiker und Politikerinnen sich irgendwie nicht trauen, diese Themen anzufassen, weil sie Angst haben, damit irgendwie ihr politisches Kapital zu verbrennen oder so. Das heißt, es braucht, glaube ich, noch viel mehr zivilgesellschaftlichen Druck, dass diese Sachen mal angegangen werden, weil es gibt halt sehr viel Gegenlobby. Und ich glaube, da können wir alle zu beitragen. Wir haben ja alle unsere Vertreterinnen in Parlamenten sitzen, die im Grunde für uns arbeiten sollten, auch auf uns hören sollten. Und sich da ein bisschen öfter und mehr einzubringen, glaube ich, das können alle machen.
Ja, danke für das. Ich mache eine Rückfrage, weil sie bei mir gar so hochkommt. Wie siehst du es, dass einfach noch mehr Unternehmer auch sagen, hey, ich gehe den Weg? und ich zeige, dass es geht, oder? Weil, also ich, ja, ich habe meine, mit vor 20 war ich so bei den Jungfreisinnigen, also ich bin sehr ein liberaler Mensch, also so in der Mitte auch integrierend wirkend. Und habe einfach so von meiner Haltung her auch, so vom Misch her, dass ich sehr integrierend wirken möchte. Und einfach meine Erfahrung ist, wenn es Beispiele gibt und dann mehrere Beispiele, oder die man immer wieder zitieren kann, das war auch meine Erfahrung, als ich für Village Office im nationalen Parlament lobbyiert habe, also für Coworking national, auch im ländlichen Raum, oder, habe ich gemerkt, in dem Moment, wo ich gesagt habe, hey, die investieren, die investieren, die investieren, die, da haben sie mir zugehört. Und vorher war es so, ah, ist irgendein Spinner hier, ah, okay, kann Kaffee trinken, aber bitte nicht mehr als 5 Minuten. Und also wie würdest du, also eben so als Abschluss, ja, gibt es neben dem Engagement bei Text Me Now so etwas wie auch, gibt es auch Zirkel, wo sich, das gibt es ja, glaube ich, oder für Verantwortungseigentum und, oder für neue Eigentumsformen gibt es ja auch Runden, wo sich auch, sag mal, Unternehmer, Unternehmerinnen treffen können, dass das da auch etwas passiert, oder? Dass es noch mehr Beispiele gibt. Oder?
Absolut, genau. Verantwortungseigentum ist ein sehr lebendiges Netzwerk, auch mit einer Basis in der Schweiz. Es gibt natürlich auch so Angebote, ich glaube auch, das ist an der Uni Zürich, das CSP, also so Angebote für Vermögen, die sich überlegen wollen, ob sie vielleicht eine Möglichkeit haben, ihr Vermögen noch mehr in den Dienst der Gesellschaft zu stellen. Das kann ja alles Mögliche bedeuten. Das heißt ja auch, muss gar nicht bedeuten, dass man jetzt irgendwas abgibt oder so. Es gibt auch so Angebote wie Resource Transformation oder Resource Generation, auch so Zirkel, wo Leute mit Vermögen sich darüber austauschen, was mache ich jetzt mit diesem Vermögen. Und ich glaube auch, also mein Eindruck ist, oder ich dachte das auch für mich, dass es irgendwie vielleicht ungehörig ist, sich jetzt hinzustellen und über Geld und auch über die eigene Arbeit so viel zu reden. Und habe aber gemerkt, nee, also es hilft natürlich dem Diskurs. Die meisten Menschen, wenn sie von Unternehmern an Unternehmer denken, dann denken sie genau an Jeff Bezos, Elon Musk und solche Typen. Und es gibt nicht so viele Gegenangebote. Das heißt, ich glaube, alle Menschen, die irgendwie unternehmerisch wirken und vielleicht auch unternehmerisch erfolgreich sind, sich mal ein bisschen mehr auch mit den eigenen Gedanken auf LinkedIn oder sonst wo zu Wort zu melden und zu sagen, hey, ich finde auch, dass das hier gerade nicht gut läuft und dass wir irgendwie, dass der politische Diskurs anders sein sollte, dass wir dieses und jenes Thema mehr in den Vordergrund stellen sollten. Ich glaube, dass das total hilft und viele das vielleicht auch unterschätzen, was sie da eigentlich für eine Stimme haben könnten in der Diskussion.
Und wenn ich dich, so wie ich dich jetzt höre und lese, ist so, hey, liebe Unternehmer im Land, liebe Machergeister sozusagen, ja, äußert euch und versteckt euch nicht in hinter irgendwelchen Stiftungen oder sonst irgendwas, oder? Das ist auch okay, macht das weiter bitte, aber zeigt euch, oder? Ihr habt eine Stimme, die Stimme hat euch geholfen, etwas zu erschaffen, ohne Stimme geht es ja nicht, oder? Ja, nutzt die auch für Veränderung, für das, was ist, weil sonst sind es dann eben die, die, über die du ja auch im Buch schreibst, über die, die eher toxisch oder eben vielleicht noch nicht mit der möglichen inneren Reife oder Geschäften. Und da wissen wir ja beide, könnten wir wahrscheinlich aus unserem Adressbuch jetzt die einen oder anderen Namen nennen, oder? Die das auch schwierig finden, oder? Wenn solche Menschen zu viel Macht haben. Dann wäre die Einladung auch von dir zu sagen, hey, zeig dich mit deiner Meinung, mit deiner Haltung, weil das ist das wahrscheinlich, was eben integrierend wirkt, oder dass wir dann auch politisch gewisse Veränderungen hinbiegen können, oder eben auch kleine, oder vielleicht kleine Veränderungen. Würdest du das so unterschreiben?
Absolut.
Und wenn wir jetzt die andere Seite machen, die andere Seite von denen, die ja, im System wirken und das vielleicht hören, angestellt sind oder so. Was hast du da für eine Erfahrung gemacht? Was ist hier hilfreich? Oder was für ein Menü gibt es da?
Naja, ich glaube, alle können darauf einwirken, dass sich dieser gesellschaftliche Diskurs verändert, dass sich natürlich auch die politische Agenda verändert. Ich finde es aber gleichzeitig immer wichtig zu sagen, uns wird ja oft eingeredet, dass so die Durchschnittskonsumenten, dass sie die ganze Macht haben und eigentlich selber dran schuld sind, wenn sie iPhones und MacBooks kaufen, dass irgendwo in anderen Ländern Menschen und Natur ausgebeutet werden. Also, und mir ist schon wichtig zu sagen, die Verantwortung ist desto größer, je mehr ökonomische, wirtschaftliche Macht eine Person hat. Also, wenn jemand über Milliarden verfügt oder ein großes Unternehmen besitzt, hat man natürlich eine ganz andere Verantwortung. Deswegen, ich finde es wichtig zu sagen, klar, alle Menschen können auf diesen politischen, gesellschaftlichen Diskurs einwirken. Wir sollten uns aber schon auch klar machen als Gesellschaften, dass die Menschen mit viel Geld auch einfach eine viel größere Verantwortung haben gegenüber der Gesellschaft.
Verantwortung, mit dem können wir sehr gut schließen. Ich glaube, das ist wichtig und das sollen alle, jeder hat seine Verantwortung und das ist auch eines der Hauptthemen in diesem Podcast. Von daher vielen, vielen Dank für deine Zeit
Danke dir.
und wir können das gerne an anderer Ort dann wieder weiterführen. Vielen Dank für deine Zeit und dann aufs nächste Mal. Danke dir, Sebastian.
Danke dir, hat Spaß gemacht.
Was hast du aus dieser Episode mitgenommen? Ich wünsche mir, dass du über deine Projektionen auf Geld und den Umgang mit Geld reflektierst. Es ist ein Wunsch. Alles andere funktioniert sowieso nicht. Wenn du keinen inneren oder äußeren Impuls hast, wird es nicht zu Veränderungen führen. Wenn du nicht auf den inneren oder äußeren Impuls für Geldarbeit warten willst, kannst du dich auch mit Verantwortungseigentum beschäftigen. In der Schweiz ist das Thema auch mit dem englischen Begriff Purpose Economy aktiv. Es sind viele postkonventionelle Impulse, die Sebastian in dieser Episode und in seinem Leben ins Feld bringt. Sie inspirieren, können aber auch das andere auslösen. Wie der Begriff toxisch per se es kann. Ein Reiz ist, so meine Überzeugung, immer eine Einladung für innere Arbeit und Reflexion. Deshalb gehe ich in der nächsten Folge mit Barbara Küchler in den Dialog über ihr neues Buch, weil es so nicht weitergeht. Darauf freue ich mich sehr, weil es meine heutigen Hauptthemen voll abdeckt. Danach kommt eine Folge über systemische Bezüge, Projektionen auf Arbeit und was das mit Leben zu tun hat. Darüber spreche ich mit Christina Grubendorfer. Und Ende April folgt dann eine Folge mit einem CEO einer etwas anderen Firma, die doch relativ konventionelle Dienstleistungen bietet. Wenn dich diese Verbindungen interessieren, dann folge uns. Wir alle freuen uns auf Feedback, Post und Besuch in Liechtenstein. Auf bald!